News Desk, der Podcast über Journalismus und Social Media aus dem Museum für Kommunikation Nürnberg.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe News Desk. Heute geht es um das Thema Krisenjournalismus und dazu habe ich mir den Moritz eingeladen. Grüß dich.
Hi, Daniel.
Moritz, was ist eigentlich Krisenjournalismus?
Tja, Krisenjournalismus ist, wie der Name schon sagt, Berichterstattung, die sich mit Krisen beschäftigt. Dazu müssen wir uns natürlich erstmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt eine Krise? Und die Bundeszentrale für politische Bildung definiert eine Krise als einen gewissen, längeren Zeitraum anhaltender, massiver Störungen des gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Systems. Dazu zählen also zum Beispiel Kriege, schwere Unfälle, Naturkatastrophen, Hungersnöte, schwere Proteste, Bürgerkriege, Terror, Gesundheitskrisen und Pandemien.
Okay, wir wissen jetzt, was eine Krise ist. Aber nehmen wir beispielsweise mal den Israel-Palästina-Konflikt, der immer wieder neu aufflammt, zum Beispiel erst im Frühjahr 2021. Da habe ich andauernd zahlreiche Push-Benachrichtigungen bekommen für Artikel, Videos, alles auf mein Handy und alles auch in relativ kurzer Zeit, nachdem es passiert ist. Teilweise auch alle paar Stunden neue. Wie kommt denn diese Krise so schnell auf mein Handy?
Also erstmal muss man sagen, dass es da nicht den einen Weg gibt, aber ich kann ja mal ein Szenario skizzieren, wie so etwas abläuft. Also eine Krise passiert, zum Beispiel, wie jetzt gesagt, der Israel-Palästina-Konflikt flammt wieder auf. Und jetzt sagen wir, ein Korrespondent oder eine Korrespondentin in Jerusalem oder Tel Aviv oder sonst wo oder auch Mitarbeitende von Nachrichtenagenturen begeben sich an den Ort des Geschehens, wo eben dieser lokale Konflikt dann wieder stattfindet. Dort wird recherchiert, er oder sie spricht mit Israelis und Palästinensern und dokumentiert, was passiert oder was passiert ist. Dann wird ein Beitrag produziert und der wird dann abends in den deutschen Nachrichten gebracht. Und dementsprechend werden dann auch Push-Nachrichten zu dieser Nachricht über die jeweilige App auf dein Handy gesendet.
Ich muss sagen, ich stelle mir das teilweise extrem stressig vor und auch ziemlich gefährlich.
Ja, unter Umständen kann dieser Job sehr stressig sein. Das fängt schon damit an, dass man sich oft in einem anderen Land befindet. Da herrscht dann halt eine fremde Kultur vor und es gibt Sprachbarrieren und so weiter. Oft wird unter Zeitdruck gearbeitet und mit begrenzten technischen Möglichkeiten am Ort des Geschehens, also mit Handy, Laptop, Mobilfunk. Und es wird halt in Hotelzimmern und fahrenden Autos und sowas gearbeitet. Und es ist halt keine professionelle Studioumgebung, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Außerdem ist man halt auch angewiesen auf lokale Mitarbeitende, die man Fixer oder Stringer nennt, die beim Organisieren von Interviews und sowas helfen und ohne die kommt man da oft sehr schlecht zurecht. Außerdem ist man natürlich in Krisen Gefahren ausgesetzt, wie zum Beispiel bei Kriegen gibt es die Gefahr des Beschusses, es gibt bei Protesten aufgebrachte Menschenmengen, Unwetter bei anderen Krisen oder Ansteckungsgefahr, wie bei der Corona-Krise. Und manchmal leiden JournalistInnen unter Langzeitfolgen, wie zum Beispiel posttraumatischen Belastungsstörungen. Das kommt recht häufig vor. Genau, und das, also die bedeutendste Schwierigkeit dabei ist natürlich, die emotionale Beeinflussung und Fassungslosigkeit zu überwinden, die ja bei allen Menschen natürlich gegeben ist bei so einer Krise. Und das muss eben geschehen, damit sachlich über diese Krise informiert werden kann. Der Mehrwert dabei liegt beim Krisenjournalismus natürlich darin, dass einige wenige Menschen sich dieser enormen Gefahr unter Umständen aussetzen, um die Welt über diese Krise zu informieren und sie auch einzuordnen.
Wenn du mir das jetzt so erzählst, von den ganzen Gefahren, denen sich JournalistInnen aussetzen müssen, dann muss ich natürlich unweigerlich an Kriege denken. Das ist wahrscheinlich so der Klassiker der Krisenberichterstattung. Eine Frage, die ich mir dabei aber stelle, ist, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, wie kommen denn eigentlich diese JournalistInnen in den Krieg rein? Weil man spaziert ja nicht einfach so hin, oh, hallo Kampf und jetzt bin ich da.
Ja, in der Regel passiert das auch nicht so. Wenn man möglichst nah an den Kampfhandlungen dran sein möchte, um die zu dokumentieren, dann führt eigentlich kaum ein Weg vorbei an Embedded Journalism.
Ich habe von dem Wort noch nie gehört. Was ist Embedded Journalism?
Embedded Journalism bedeutet ja wörtlich übersetzt so viel wie eingebetteter Journalismus und das ist eine Praxis, bei der zivile KriegsberichterstatterInnen einer Militäreinheit konkret zugewiesen werden, mit denen die dann unterwegs sind bei Kampfhandlungen.
Das bedeutet, ich als Journalist oder Journalistin bin dann bei der Einheit, bin direkt an Kampfhandlungen, natürlich nicht beteiligt, indem ich kämpfe, aber ich bin halt aber nah dabei.
Ja. Genau.
Ist das dann nicht wahnsinnig gefährlich?
Ja, es gibt natürlich erstmal die physische Bedrohung, genauso dabei verwundet, getötet, verletzt zu werden, wie SoldatInnen dabei halt auch, weil man mit denen unterwegs ist. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass der Beschuss oder also das Angreifen von JournalistInnen, die als solche erkenntlich sind und nicht an den Kampfhandlungen teilnehmen, natürlich international geächtet ist. Aber das schützt nicht zwingend davor. Und es gibt also viele Beispiele für getötete JournalistInnen, bei denen ist beim Embedded Journalism die Gefahr, getötet zu werden, auch um ein Vielfaches höher als bei SoldatInnen.
Jetzt mal abgesehen von der Gefahr für JournalistInnen, über die wir jetzt sehr viel schon gesprochen haben, welche weiteren Kritikpunkte siehst du denn an dieser Praxis?
Ja, also das Einbetten von JournalistInnen kann mitunter als sehr problematisch erachtet werden, denn so nah mit den ProtagonistInnen zu tun zu haben, mit denen man unterwegs ist, das bedroht natürlich die Unabhängigkeit der eingebetteten JournalistInnen. Und die möglichen Blickwinkel dieser Embedded Journalist können dann bei Operationen mit dem Militär natürlich nur sehr begrenzt sein und das nur aus der kämpferischen Perspektive betrachten und mitunter auch sehr parteiisch. Und das Militär gibt sich in der Regel natürlich auch alle Mühe, dass JournalistInnen keine kontroversen oder als problematisch erachtete Meinungen mitbekommen, was natürlich das Ziel ist, warum die JournalistInnen auch vor Ort sind, zum Teil. Und man kann also sagen, dass unter Umständen eine starke Verzerrung vorherrscht.
Warum macht man das dann trotzdem?
Ja, weil es eigentlich kaum eine andere Möglichkeit gibt, aus erster Hand die Kämpfe mitzubekommen. Weil man kann sich ja nicht einfach da hinstellen und einmischen. Es macht natürlich aus einer gewissen Sicht schon Sinn, das mit dem Militär abzuklären.
Wir haben jetzt sehr theoretisch über das Thema gesprochen. Ich glaube, es macht auch Sinn, wenn wir jetzt noch über ein paar Beispiele reden. Eine der ersten Krisen, an die ich mich erinnern kann, ist 9/11. Das war mein allererster Schultag, da war ich gerade mal 7 Jahre alt, aber diese Bilder von den einstürzenden Twin Towers, die haben sich bei mir eingebrannt, an die kann ich mich bis heute gut erinnern. Das war medial wahnsinnig präsent und auch schon sehr, sehr früh. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für die JournalistInnen vor Ort ein riesiger Schock gewesen sein muss, weil es so unerwartet kam. Wie sind die denn damals damit umgegangen?
Ja, man muss halt dazu sagen, dass die allermeisten JournalistInnen in New York natürlich nicht da, also vorbereitet war niemand darauf, aber es ist eben auch kein Krisengebiet. So, und das ist das Besondere daran. Da wurden ganz normale JournalistInnen über Nacht zu KrisenjournalistInnen, die ins kalte Wasser geworfen wurden und ja, mit dieser Krise fertig werden mussten und darüber berichten mussten. In der Innenstadt hat große Gefahr geherrscht und es gab auch eine Angst vor weiteren Vorkommnissen, weil man ja nicht wusste, was noch passiert. Das ist mit Sicherheit eines der einflussreichsten Ereignisse dieses Jahrtausends bisher und die Welt hat vor den Fernsehern gesessen und das verfolgt und auf den JournalistInnen hat halt eine große Verantwortung gelastet in dem Moment, um darüber zu berichten.
Ein weiteres Beispiel, an das ich mich sehr gut erinnern kann, im Jahr 2011 war der Tsunami und die darauffolgende Nuklearkatastrophe von Fukushima in Japan. Welche Rolle spielten denn JournalistInnen da vor Ort?
Ja, also eine sehr wichtige. JournalistInnen mussten da aufklären, weil versucht wurde, das Ganze herunterzuspielen von der Firma, die das Atomkraftwerk betrieben hat. Und die hat sogar versucht, die Regierung mehr oder weniger im Dunkeln zu lassen darüber, über die Vorkommnisse. Und es war halt wirklich auch eine Sicherheitsfrage, dass JournalistInnen sachlich darüber aufgeklärt haben, was da jetzt vorgefallen ist, was da die Lage ist, da mit Betroffenen gesprochen haben und die Welt darüber informiert haben, weil die Firma dieser Verantwortung nicht nachgekommen ist.
Ja, wir haben uns jetzt über zwei Ereignisse unterhalten, die sehr plötzlich waren, die sehr unvorbereitet kamen. Aber wie ist es denn bei längeren Kriegen, bei längeren, lang andauernden Konflikten, wie in Syrien zum Beispiel?
Also der Syrienkrieg ist natürlich für Journalistinnen extrem gefährlich und der ist ja auch schon eine ganze Weile im Gange. Eins der traurigsten Beispiele für Gewalt gegen Journalistinnen in diesem Krieg ist natürlich das des Journalisten James Foley aus den USA, der vom IS entführt und getötet wurde. Und es ist nun mal ein Krieg, wo Journalistinnen auch einfach aktiv zu Zielen erklärt wurden und dann von Terrormilizen verschleppt und getötet wurden. Das ist nun mal ein neues Ausmaß der Dinge, die JournalistInnen in Kauf nehmen müssen, um über solche Verhältnisse wie Kriege zu berichten.
Ja, wenn ich solche Geschichten über solche Gräueltaten und Grausamkeiten höre, muss ich sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich hier bei uns im Studio sitze. Aber auch das ist eine eigene Art von Krise, dass wir hier nicht normal sitzen können, sondern unter Corona-Bedingungen arbeiten. Und da kämen wir gleich zum letzten großen Beispiel, und zwar eine globale Pandemie.
Ja, die ist ja auch immer noch im Gange. Und ich glaube, die können wir auch erst final bewerten, wenn sie abgeschlossen ist. Aber die Corona-Pandemie hat zweifelsohne für den Krisenjournalismus völlig neue Gebiete eröffnet. Denn die Pandemie ist halt eine nie dagewesene und von einem globalen Ausmaß, die wir so in jüngerer Vergangenheit nicht erlebt haben. Und ich glaube, da wird der Krisenjournalismus noch lange von zehren.
Ich hoffe, wir konnten jetzt mit diesen Beispielen einigermaßen klar machen, was die großen Herausforderungen vom Krisenjournalismus sind und wie unterschiedlich dieses Feld auch einfach ist. Es gibt nämlich nicht den einen Krisenjournalismus oder die eine Methode. Und jetzt zum Schluss des Podcasts fassen wir nochmal ganz kurz für euch zusammen, um was es heute eigentlich ging. Krisenjournalismus in 60 Sekunden. Krisen sind über einen längeren Zeitraum anhaltende, schwere Störungen in einem System und die Berichterstattung über sie ist der Krisenjournalismus. KrisenjournalistInnen setzen sich unter Umständen einer Gefahr aus, um eine breite Öffentlichkeit über die Geschehnisse zu informieren. Der Arbeitsalltag ist oft stressig, häufig muss unter Zeitdruck und unter schwierigen Bedingungen gearbeitet werden. Im Ausland sind JournalistInnen meist auf lokale Mitarbeitende angewiesen, die man Fixer oder Stringer nennt. Die Schwierigkeit beim Krisenjournalismus ist, die eigene Fassungslosigkeit und die emotionale Beeinflussung angesichts einer Krise zu überwinden, um möglichst objektiv darüber zu berichten. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, hört doch mal in die anderen Folgen unseres Podcasts Newsdesk rein oder besucht das Museum für Kommunikation in Nürnberg. Danke dir, Moritz.
Danke dir, Daniel.
Ciao. Baba.
Newsdesk, der Podcast über Journalismus und Social Media aus dem Museum für Kommunikation Nürnberg.